Hallo und willkommen zurück zu Buchingers Tagebuch. Ich bin gerade on the go, falls es irgendwie anders klingt oder falls ihr draußen Leute applaudieren hört, dann ist es nicht, weil ich Applaus für meine lustigen Witze und Anekdoten bekomme, sondern weil ich gerade in meinem Hotelzimmer in Berlin sitze am Tag des Berliner Marathons. Draußen, also ich wohne wirklich direkt an der Marathonstrecke. Alle Leute im Hotel meinten zu mir, oh, sind Sie für den Marathon hier? Laufen Sie mit? Möchten Sie vielleicht ein Wasser oder Früchte? Und ich meinte so, na, ich habe nicht gewusst, dass ein Marathon ist. Ich habe nicht absichtlich ein Hotel direkt an der Strecke gebucht, aber here we are. Deswegen könnte es sein, dass es ein bisschen lauter ist, aber ich habe euch ja einige Dinge zu erzählen. Ich bin unterwegs und bitte macht es euch gemütlich, ja, ihr seid nicht bereit für die Sorte an Gossip und Tee, den ich hier jetzt spillen werde, denn es sind Dinge passiert. Ich bin mal letzte Woche einfach vorgekommen, es wäre entweder in einem schlechten Film oder in einer ganz, ganz schlechten Telenovela. Ich fange einfach mal an. Ich hatte meine Vorpremiere. Am vergangenen Mittwoch, da habe ich in Wien bei einer Location, bei der ich noch nie gespielt habe, mein neues Material getestet, weil mir war das wichtig, dass ich eben, bevor ich die große Premiere feiere, wo die Presse und meine Freunde und auch manche Austro-Promis sind, das Material mal in einem kleineren Rahmen teste. Und ich habe euch, gut, ich bin angekommen bei der Location. Und das ist so eine Open-Air-Location, die aber überdacht ist, wenn das Sinn ergibt. Also es gibt quasi ein Zelt und die Seiten des Zelts sind offen. An diesem Tag hat es strömend geregnet. Es war eiskalt. Ich habe gebibbert, als ich dort angekommen bin. Ich habe überlegt, ob ich in meinem Mantel auf die Bühne gehen soll, weil mir so kalt war. Ich möchte gar nicht darüber nachdenken, wie kalt dem Publikum gewesen sein muss. Und es ist halt so eine locker flockige Beach-Summer-Location, wo viele Hochzeiten abgehalten werden. Und mir wurde gleich direkt als erstes der Backstage-Bereich gezeigt. Der hat ausgeschaut in der Videoversion des Podcasts. Blende ich hier kurz ein Foto von dem Backstage-Bereich ein. Es gab zwei Orte, an denen ich sitzen konnte, einerseits so ein kleiner Stuhl und dann wurde hinten noch ein Sofa freigeräumt. Ja, das ist die goldene Regel des Kabarets. In absolut jedem Kabarett-Comedy-Backstage-Bereich gibt es ein absolut grausliches Ledersofa mit mindestens 3 Zigarettenbrandspuren, wo wahrscheinlich schon Unsagbares passiert ist. Dort habe ich mich nicht hingesetzt. Ich habe mich dann hingesetzt auf einen Stuhl mitten in diesem Raum, ja, das war mehr wie so eine Abstellkammer. Es war absolut, jeder Zentimeter war voll. Im Regal neben mir ist ein Weinglas gestanden, das noch voll war mit einer relativ alt aussehenden gelben Flüssigkeit. Und ich konnte nur darüber mutmaßen, ob es Wein oder doch Pipi ist. Ich glaube, es war Pipi. Ich glaube, da hat jemand rein uriniert in der Pause. Das war fantastisch. Ich bin dort kurz gesessen und habe binnen der kurzen Zeit, in der ich dort gesessen bin, 2 Mäuse im Backstage-Bereich gesehen. Wenn ich 3 gesehen hätte, wäre das wahrscheinlich ein Anzeichen für meinen erhöhten Alkoholkonsum gewesen, aber es waren nur 2 und ich dachte mir, weißt du was, ich gehe eine Runde spazieren. Also ich mich so selten so sehr darauf gefreut, auf die Bühne zu gehen, einfach damit ich keine Zeit im Backstage-Bereich verbringen muss. Gut, ich war spazieren, ich habe mir den Rest der Location angesehen und ich habe auch den Organisator getroffen. This is where shit really hit the fan, wie man so schön sagt, denn ich habe mit dem Organisator gequatscht und er meinte zu mir, ach ja, Michi, da sind dann noch Tickets auf der Gästeliste hinterlegt für Anita Müller. Den Namen erfinde ich jetzt, Anita Müller. Ist das eine Freundin von dir? Und ich dachte mir so, fuck. Ich habe euch in der letzten Podcast-Folge erzählt von einer Person in meinem Leben, die immer wieder Drama macht und mich mit reinzieht und die irgendwie, auf das kommt es glaube ich hinaus, das haben mir auch viele von euch geschrieben, keine Grenzen kennt oder meine Grenzen nicht respektiert. Diese Person ist eben diese Anita Müller. Und sie hat sich irgendwie hinter meinem Rücken Freikarten für meine Vorpremiere organisiert. Und das ist genau das, das ist wirklich die Balsamico-Essig-Reduktion von dem, was mein Problem mit ihr ist. Einfach das Nicht-Respektieren von Grenzen. Weißt du, sie denkt sich, okay, ja, wir hatten letzte Woche einen fetten Streit und wir haben seitdem nicht miteinander gesprochen, aber ich bin sicher, für mich ist es eine coole Überraschung, wenn ich ihn hintergehe, mir Freikarten für seine Vorpremiere organisiere und ihn dann dort überrasche, wenn ich dann einfach so im Publikum sitze und winke. Und ich dachte mir, das gibt es. Ich bin jetzt in dem Sinn nicht ausgerastet, aber ich dachte mir so, here we go again. Es ist eigentlich, wenn wir sehr ehrlich sind, mein Abend, an dem ich mich wohlfühlen soll, sicher fühlen soll, um neues Material auszuprobieren. Und dieser Person, ich nenne sie Anita, gelingt es wieder mal, das Ruder so rumzureißen, dass es eigentlich in meinem Kopf nur um sie geht. Ich wollte es dann auch wirklich nur bedingt zulassen. Ich dachte mir, gut, wie gesagt, ich arbeite an meiner Beziehung zu dieser Person und ich habe mir jetzt vorgenommen, fortan einfach offen und ehrlich zu sein und sie nicht mehr mit Samthandschuhen anzugreifen, weil das ist eine schwierige Geschichte. Ich denke, viele von euch können das nachvollziehen oder haben das auch in ihrem Leben. Es ist so eine Person, wo ich das Gefühl habe, wenn ich zu ehrlich zu ihr bin, dann kränkt sie sich oder dann fällt sie wieder in irgendein Loch. Deswegen war ich da in den letzten Jahren vielleicht immer ein bisschen netter, als ich hätte sein müssen und habe meine wahren Gefühle nicht artikuliert. Und dann habe ich ihr aber direkt geschrieben und gesagt, hey, hast du dir Tickets für mein Kabarett besorgt, Freikarten, ohne es mir zu sagen? Und sie meinte so, ja, ich muss aber nicht kommen, wenn es dir nicht recht ist. Und ich habe gesagt, ja, na dann, bitte bleib zu Hause. Ciao. Weil ich mir dachte, Entschuldigung, geht's noch? Das ist jetzt wirklich das Allerletzte. In welcher Welt ist das eine coole Überraschung? Das erinnert mich an The Real Housewives of New York City, Staffel 3, als alle Ladies einen riesigen Streit mit Jill haben und dann ohne Jill in den Urlaub fliegen und am fünften Tag des Urlaubs, nach dem explosivsten Abend, liegen alle gerade entspannt rum und aus der Entfernung hört man Hi! Und es ist Jill, die reinkommt und einfach dachte, es wäre eine coole Überraschung, wenn sie die anderen Ladies überrascht und dann doch noch in den Urlaub kommt. Keine gute Idee, Jill, keine gute Idee, Anita. Gut. Die Vorpremiere, um das geht's ja eigentlich. Ich muss sagen, mein Publikum war sehr, sehr tapfer. Ja, es hat während meinem Auftritt wirklich geregnet. Sie wurden zwar nicht nass, weil, wie gesagt, es war unter einem Zeltdach, aber es waren harte Bedingungen und es gab einen lustigen Moment, wo ich in meiner kleinen Mäusekammer backstage war. Und ich habe sowas gehört und dachte mir, wow, ist das schon der Applaus? Applaudieren die Leute bereits für mich? Und es war nicht der Applaus, es war einfach Regen, der gegen das Wellblechdach geklatscht ist und es klang so wie tosender Applaus. Es war fantastisch. Und meine Witze, ich muss sagen, es hat wirklich gut funktioniert. Die Vorpremiere hat mich bekräftigt. Ich wusste ganz genau, was funktioniert und was nicht. Ich habe mich gegen Ende der Performance meiner Meinung nach auf dünnes Eis bewegt, indem ich so einen Aspekt meines Lebens beleuchtet habe, über den ich noch nicht so gesprochen habe. Und es hat auch nicht funktioniert. Ich habe das Gefühl, für die Leute war es irgendwie unangenehm. Wurde auch nicht so viel gelacht. Und dann dachte ich mir, gut, jetzt wird dann schon 2 bis 3 Minuten nicht gelacht. Ich weiß, dass ich diese Stelle kürzen werde. Und genau für sowas ist ja eine Vorpremiere da. Also ich habe insgesamt, glaube ich, ist mein neues Programm in seiner Rohfassung 110 Minuten lang. Und ich weiß, ich kann es gut kürzen. 110, ich glaube 110. Das ist eigentlich relativ lang. Und ich habe das dann, weiter im Programm. Es hat gut funktioniert. Ich habe dann danach noch einen Schnaps getrunken, weil der Techniker von diesem Veranstaltungsort brennt und verkauft nebenbei Schnäpse, sagt Herr Völler. Es war richtig geil. Es war so ein Cashew-Schnaps mit Vanille, der ein bisschen geschmeckt hat wie Geburtstagstorte. 2 meiner liebsten Dinge kombiniert. Hochprozentiger Alkohol und Torte. Naja, und es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht und ich habe dann auch viel gutes Feedback bekommen. Viele von euch oder viele Leute, die anwesend waren, haben mir geschrieben und gesagt, jo, Genau so, ich würde nichts mehr ändern, aber wie gesagt, ich weiß trotzdem, was ich ändere. Ich bin am selbst immer am kritischsten und ich will, dass es einfach ein flotter und kurzweiliger Abend ist, wo viel gelacht wird, ohne zu lange Pausen, wo nicht gelacht wird. Gut, ich bin dann bei Zeiten nach Hause, denn am nächsten Morgen ging's für mich direkt mit dem Zug nach München für einen weiteren Auftritt. Da ist auch wieder einiges passiert, aber bevor ich euch von München erzähle, unterbreche ich jetzt für eine kurze Werbepause. Bis gleich! Ich freue mich, denn Buchingers Tagebuch erhält heute wieder Unterstützung von ExpressVPN. Wie ihr wisst, liebe ich Filme und Serien und ich erzähle ja das im Podcast auch regelmäßig. Und ExpressVPN hat mein Streaming-Leben wirklich bereichert, denn damit könnt ihr euren Online-Standort frei auswählen und so einstellen, dass ihr selbst über den Standort bestimmt. Und ich nenne euch zum Beispiel ein konkretes Beispiel. Ich bin im Moment in Deutschland und ich war in Österreich im Fernsehen zu sehen auf ORF3. Ich wollte mir das gerne online ansehen, das geht ja einfach auf der Webseite des Senders in der TV-Thek und da stand kein Zugriff aus Deutschland. Und ich dachte mir, kein Problem für mich. Ja, ich habe ExpressVPN und ich kann einfach einstellen, okay, mein Standort ist Österreich. Schon konnte ich auch aus Deutschland mein eigenes Antlitz im TV bewundern. Fantastisch. Das VPN ist mit all euren Geräten kompatibel, das heißt mit Handys, mit Laptops, mit Spielekonsolen, Smart TVs und vielem mehr. Und das alles für weniger als 6 Euro im Monat. Ihr könnt es risikofrei ausprobieren und habt eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Also macht es wie ich und bereichert euer Streaming-Leben mit ExpressVPN. Geht einfach auf expressvpn.com/Buchinger. Mein Nachname und ihr bekommt auf euer Jahresabo noch 3 Monate kostenlos obendrauf. Guter Deal, muss ich schon sagen, expressvpn.com/Buchinger und alle Infos und Links findet ihr auch in den Shownotes. Na dann, frohes Streamen, meine kleinen Mäuse! Willkommen zurück. Ich bin mir schon super vorgekommen wie ein absoluter Aktivist, weil ich nach München mit dem Zug gefahren bin und nicht geflogen bin. Wobei ich dazu sagen muss, nach München bin ich, glaube ich, erst einmal in meinem Leben geflogen. Ja, das sind ja nur 4 Stunden mit dem Zug. Das zahlt sich wirklich nicht aus zu fliegen, weil selbst wenn du nur eine Stunde fliegst, musst du ja trotzdem die Zeit einplanen, die du zum Flughafen fährst und die du dann vom Münchner Flughafen ins Hotel brauchst. Ich glaube, das wird wahrscheinlich ebenfalls auf 3 bis 4 Stunden kommen. Deswegen dachte ich mir, klar, nimmer Problema, ich fahre mit dem Zug. Und ich habe aber einen relativ günstigen Tarif gebucht, trotzdem erste Klasse. Aber wenn du rechtzeitig erste Klasse buchst und eine Vorteilskarte hast, dann ist es trotzdem richtig günstig, aber ich habe eben den günstigsten Tarif genommen, Spaßschiene, und da musste ich umsteigen in Salzburg. Das heißt, ich bin bis Salzburg mit der ÖBB gefahren, das war fantastisch, das war richtig super, und dann bin ich umgestiegen in die Deutsche Bahn und da haben sie uns direkt beim Einsteigen gesagt, wow, es gibt ein Problem mit der Lok. Wir wissen nicht, was es ist. Keine Ahnung. Wir versuchen es zu reparieren. Bitte drücken Sie alle Daumen. Ich dachte mir so, what? What the fuck? Wer sagt sowas seinen Passagieren durch? Drücken Sie alle Daumen. Das ist kein gutes Zeichen. Wenn du sagst, okay, ich meine, haben sie eh gesagt, wir versuchen es zu reparieren. Wir geben unser Bestes. Wir sind sicher, bald geht's wieder. Irgend sowas, was ein bisschen bekräftigender ist. Aber drücken Sie alle Daumen. War ein bisschen eigenartig, und wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Flugzeug fliege und es gibt Turbulenzen, möchte ich auch nicht, dass das Bordpersonal durchsagt, bitte drücken Sie alle Ihre Daumen, hoffentlich schaffen wir es hier lebendig wieder raus. Ich war insofern ein bisschen gestresst, weil ich mir dachte, oh fuck, ich habe um 14 Uhr ein Zoom-Meeting, habe ich mir vereinbart, und eigentlich wäre ja geplant gewesen, dass ich um 14 Uhr schon längst im Hotel bin mit sicherer Internetverbindung, und je länger die Verspätung war, ja, wir sind wirklich so eine halbe Stunde schon gestanden, und ich dachte mir so, okay, na, im schlimmsten Fall muss ich mein Zoom-Meeting einfach von der Straße aus wahrnehmen, ja, vielleicht so nach aktuellem Zeitplan bin ich da zwar schon in München angekommen, aber noch nicht im Hotel, kein Problem, dann mache ich das on the go. Im Endeffekt war über eine Stunde Verspätung und das so lang, dass ich mein Zoom-Meeting, das mir persönlich schon sehr wichtig war, aus dem fahrenden Zug annehmen musste und es war fürchterlich. Ja, mir wirklich, ich habe mich dann nicht versteckt, aber ich habe halt mein Abteil verlassen, weil ich nicht unbedingt im Abteil telefonieren wollte und habe mich dann halt vor der Toilette auf so eine kleine Stufe gesetzt und die Verbindung ist ständig abgebrochen, niemand hat mich verstanden und wir haben das dann so 10 bis 15 Minuten irgendwie hingebogen, dass wir uns so verstehen. Ich habe die ganze Zeit, habe ich das Gefühl, nur so einen Daumen nach oben in die Kamera gegeben. Die Leute haben natürlich auch meinen Mund nicht gesehen, weil ich meine FFP2-Maske getragen habe, im Gegensatz zu sehr vielen anderen Leuten im Zug. Und dann war ich irgendwann in München. Zum Glück bin ich einen Tag vorher angereist, das werde ich schon sagen, das habe ich mir in letzter Zeit immer so angewöhnt, weil, das ist einfach sicher ist sicher. Also wenn meine Anreise nach München am Tag meines Auftritts gewesen wäre, dann hätte ich wirklich wahrscheinlich Wasserfälle geschwitzt, weil ich mir dachte, fuck, ich hoffe, ich schaffe es überhaupt rechtzeitig zu meinem Auftritt dorthin. Aber so hat es gepasst und natürlich, was vielleicht viele Leute nicht wissen oder vielleicht ist es auch nur ein Problem in meinem Vertrag, aber so Anreise und Unterkunft bezahle ich mir bei meinen Aufenthalten im Ausland oft selbst. Also schon die Anreise ist grundsätzlich nicht dabei, die Unterkunft wäre schon dabei. Ich habe nur nicht überall, nur mancherorts die Erfahrung gemacht, dass wenn du sagst, okay, bucht ihr das Hotel für mich, dann schläfst du im Rape Motel neben der A2, wo ich mich dann selten sicher fühle. Okay, das ist jetzt vielleicht übertrieben formuliert. Es stört mich auch nicht, dann für ein, zwei Nächte halt irgendwo zu schlafen, wo ich vielleicht in der Regel nicht schlafen würde. Nur beim letzten Mal, als ich den Veranstalter buchen habe lassen, bin ich dann krank geworden auf meiner Reise und ich war sehr bettlägerig. Das heißt, ich konnte wenig unternehmen, außer auf die Bühne zu gehen. Ja, das musste ich ja, da war ich ja vertraglich dazu verpflichtet. Deswegen habe ich dann wirklich sehr viel Zeit im Hotel verbracht und es war nicht so gut. Es war dann total schwer, allein eine Tasse Tee zu organisieren. Deswegen buche ich mir jetzt gerne die Hotels selbst, weil ich mir denke, im schlimmsten Fall, wenn jetzt wirklich wieder irgendwas passiert, wo es mir nicht gut geht, dann weiß ich, ich bin in einem schönen Hotel, da habe ich mein riesiges Bett mit 10 verschiedenen Kissen, obwohl ich nur alleine bin und für mich ist es nicht weiter tragisch. Mein Auftritt in München war wirklich gut. Ich war schon allein mal begeistert von diesem, weil der war eben fürs Open Air im Innenhof des Deutschen Museums. Und der Backstage-Bereich war so cool. Da gab es eine kalte Platte, da gab es Getränke. Für mich ist jetzt wirklich jeder Backstage-Bereich, in dem es nicht von Mäusen wimmelt, wo kein Glas voller Urin herumsteht, ein absoluter Premium-Backstage-Bereich der Sonderklasse. Ich habe mich sehr gut dort gefühlt. Und ich glaube, beschwingt von diesem guten Gefühl bin ich dann auf die Bühne gegangen und habe mein Material aufgeführt mit gewissen Änderungen. Also ich habe es ja schon in meiner letzten Podcast-Folge angeteased. Grundsätzlich war das in München ein Termin mit meinem alten Programm. Lange Beine, kurze Lügen, aber sagen wir so, diese Info habe ich eher ignoriert und doch sehr, sehr viel von meinem neuen Programm gemacht, weil mir einfach dachte, ich will es testen. Ich will es ein weiteres Mal testen, auch mit den Änderungen, die ich nach der Vorpremiere vorgenommen habe. Und es war viel besser. Ja, es waren wirklich einige Längen weg. Zwischendurch, das habe ich so selten, zwischendurch haben die Leute einfach angefangen zu applaudieren bei Stellen, die ihnen gefallen. Das ist bei meinem ersten Programm äußerst selten passiert. Und in München haben sie das öfter gemacht. Dann gab es am Schluss eine Standing Ovation. Ich meine, nicht vom ganzen Publikum, aber es sind sicher so 10 Leute aufgestanden. Und sie sind nicht aufgestanden, weil sie gehen wollten. Sie wollten mir Tribut zahlen. Und ich dachte mir so, fuck, was ist jetzt los? Was I the new Queen Bee? Ja, das hat mich wirklich überrascht. Ist in dem Sinn noch nie passiert. Und ja. Na cool, absolut super. Es gab auch einen kurzen Moment, wo jemand was reingeschrien hat. So aus den ersten 2 Reihen hat irgendjemand was reingeschrien. Und ich glaube, es hat so gewirkt, das würde mich total verunsichern. Und es hat mich auch verunsichert, aber vor allem, weil ich nicht verstanden habe, was er geschrien hat. Ich bin jetzt in diesem Alter, mein Gehör, mit Dominik könntet ihr ein Gespräch drüber führen, mein Gehör ist wirklich schlecht. Ja, wenn er, ich meine, es ist bei uns wie in jeder Beziehung, ihr habt das Gefühl, er fängt immer an, mit mir zu reden, wenn er gerade zwei Räume weiter ist und ich gerade staubsauge und dann fängt er an, mir eine Frage nach der nächsten zu stellen und wird aggro, wenn ich sie nicht verstehe. Und irgendwer hat was reingerufen und ich habe es akustisch nicht verstanden, nur number one, meine Show ist keine interaktive Show, ja, du hast das verwechselt, das ist jetzt kein Gespräch, es ist keine Podiumsdiskussion, du kannst keine Fragen stellen. Und zweitens, ich habe es halt nicht verstanden und ich wollte dann auch nicht dieser Person den Platz oder die Plattform geben, um zu sagen, hey, was hast du gesagt? Sag es nochmal, sag es ins Mikrofon. Ich dachte mal, ich rede. Aber ich habe dann kurz gemerkt, dass das Publikum danach ein bisschen unsicher war und nicht mehr wusste. Ich musste sie dann, glaube ich, habe ich das Gefühl, wieder ein bisschen auf meine Seite locken, weil ich kurz aus dem Konzept war. Also ich war sehr zufrieden mit meiner Performance und ich war sehr zufrieden mit dem Publikum. Es war ein super Publikum, sehr, sehr dankbar. Am nächsten Tag bin ich dann nach Berlin gereist, wo ich mich gerade befinde. Und es ist ja so, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, aber egal wo ich bin, egal ob im Zug oder im Flugzeug oder irgendwo, wo ich halt länger mit Leuten eingesperrt bin, mit Fremden, suche ich mir sehr, sehr schnell einen Feind oder eine Feindin. Und in diesem Zug ist sie direkt, also nicht direkt, aber sie ist neben mir gesessen, auf den zwei Plätzen neben mir, da war so eine Frau. Ich weiß, es gibt, ich würde es jetzt nicht, dass das irgendwie voll vorurteilbehaftet klingt, aber ich habe so einige Warnsignale und sie hat sie alle erfüllt. Sie war nämlich eine Frau über 35, die so einen Haarreifen trägt, so einen bunten Haarreifen, wie ein normal 4-jährige Mädchen tragen, mit so einer Schleife obendrauf. Und ich dachte mir, fuck, here we go again. Natürlich hat sie keine Maske getragen, beziehungsweise war sie eine dieser Personen, die die Maske dann nur ganz schnell aufsetzt, wenn der Schaffner kommt oder wenn irgendeine andere offiziell aussehende Person vorbeikommt. Sie ist die ganze Zeit, sie hat immer irgendwas geschrieben in ihrem Notizbuch und dann ist sie natürlich mitgelesen oder versucht mitzulesen. Und dann ist sie während dem Schreiben die ganze Zeit eingeschlafen. Und dachte mir, was ist mit ihr los? Sind deine Notizen so langweilig? Das war echt absurd. Das war meine Feindin. Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass sie, also mir hat das wirklich aufgeregt, dass sie keine Maske trägt. Ich habe wirklich die ganze Zeit gehofft, dass sie erwischt wird. Aber sie wurde nicht erwischt. Und das fand ich so strange. Ja, und irgendwann, also ich habe die Zugfahrt wirklich genossen. Ich habe eine wunderbare Serie geschaut, die ich schon vor einiger Zeit angefangen habe, nämlich The Other Two. Falls ihr das irgendwo im Internet finden könnt, bitte tut es. Es ist fantastisch. Die Geschichte ist schon mal geil. Es geht um die älteren Geschwister von einem Teenie-Star. Das heißt, man kann sagen, der Star in dieser Familie ist mehr oder weniger eine Parodie von Justin Bieber. Ja, der wird im Internet entdeckt, der wird dann so ein absoluter Teenager-Schwarm, ein Sänger. Und die beiden älteren Geschwister sind halt ebenfalls so im Showbiz oder möchten es gerne sein und sind halt eher weniger erfolgreich. The Other Two. Und ich habe da früher so ein paar Folgen geschaut und ich fühle mich halt sehr abgeholt, weil es gibt sehr viele Witze über die Industrie. The business we like to call show, showbiz, wenn ihr versteht, was ich meine. Und es sind halt sehr viele Insider oder sehr viele Gags, die du halt verstehst, wenn du in einer gewissen Bubble bist. Es gibt viele Witze über Housewives, es gibt generell viele Witze über Schauspielerinnen und Sängerinnen und es ist sehr, sehr amüsant und ich habe die erste Staffel im Zug zu Ende geschaut und dann direkt mit der zweiten angefangen. Die ist noch besser. Noch viel besser. Produziert von Lorne Michaels, der ja auch SNL produziert, mit die Mutter wird gespielt von Molly Shannon. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber sie ist ja super lustige Schauspielerin und ihre Rolle in der zweiten Staffel ist noch größer und noch lustiger und das kann ich euch empfehlen. Ich glaube, ich habe im Zug getrost, was sind 14 Folgen? Das ist ein bisschen viel, aber ich glaube, es waren wirklich 14 Folgen, die ich da geschaut habe. Gut, eine Folge dauert nur 20 Minuten zu meiner Verteidigung. Dann bin ich in Berlin ausgestiegen. Und ich habe ja 4 Monate in Berlin gelebt und in den ersten Minuten hat sich bereits wieder bestätigt, also was heißt bestätigt, aber hat sich Berlin wieder von dieser Seite gezeigt, die ich absolut an Berlin hasse. Und ich weiß, es kann niemand was dafür, aber am Bahnsteig, ihr müsst euch das hier wirklich, ich bin einfach angekommen und am Bahnsteig war schon eine Frau, was die eine dieser Leute, die gibt es ja in Wien auch, die einfach so durch die Gegend geht und irgendwas vor sich hin brabbelt, sehr anklagend und die so sagt so, ja, und wenn du eine Frage hast, dann stell sie mir direkt und sie spricht aber mit niemandem, sie sagt das einfach ins Nichts und du merkst so, okay, sie ist nicht ganz bei sich. Grundsätzlich habe ich natürlich Mitleid mit solchen Leuten, ja, die tun mir ja wahnsinnig leid. Ich weiß dann nie, wie ich darauf reagieren soll. Und sie hatte auch so eine Plastikflasche dabei. Und sie hat dann einfach grundlos angefangen, eine Person neben mir mit dieser Flasche zu verprügeln. Und das war wirklich, und das war schlimm. Und ich bin dann in dem Moment, ich habe schon gemerkt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn sie so im Körper dieses Fight or Flight aktiviert. Und ich dachte mir so, fuck, ich war bereit, jemanden zu treten. Ich war wirklich in diesem Modus, wo man denke, gut, wenn diese Person mir 1 Zentimeter zu nahe kommt, dann stoße ich sie wahrscheinlich auf die Gleise. Ja, das will ich ja selbst nicht. Das ist ja nicht meine Absicht. Aber natürlich wehrt man sich da an. Und ich denke mir, wenn sie meinen sicheren Rahmen oder halt diese Grenze übertritt mit ihrer Flasche und mich auch verprügeln möchte. Natürlich wehre ich mich dann und ich habe wirklich schon vor meinem inneren Auge gesehen, wie die dann wahrscheinlich auf die Gleise fliegt und überfahren wird und dann lande ich vor Gericht und dann muss ich sagen, aber nein, das war doch nur Selbstverteidigung. Sie hat wirres Zeug vor sich hingebrabbelt und wollte mich mit ihrer Flasche verkloppen. Da habe ich richtig geschwitzt. So weit ist es zum Glück nicht gekommen. Sie ist dann irgendwie gegangen. Aber ich dachte mir so, das kann ja heiter werden. Und ich muss sagen, ich hatte zum Glück, knock on wood, Kai, ich bin ja noch eine Zeit lang hier, keine ähnlichen Erfahrungen dann mehr in Berlin. Aber es kommt mir gerade ein bisschen stressiger vor, als es sonst ist. Ich bin, wie gesagt, am Marathon-Wochenende hier. Es sind generell sehr viele Leute auf den Straßen. Wie bei jedem meiner Berlin-Aufenthalte bin ich auch direkt oder zumindest kurz nach dem Einchecken ins Hotel zu Dussmann gegangen. Das Kulturkaufhaus, ein riesiger Bücherladen mit einer fantastischen englischsprachigen Abteilung. Und ich dachte mir, hier gehe ich hin, weil hier sind meistens wenig Leute. Weil Bücherladen, was der langweilig, Bücher, wer liest schon gerne? Niemand. Lesen ist für Loser. Loser wie mich. Und auch dort war wahnsinnig viel los. Und ich dachte mir so, was ist los? Warum lesen die Leute auf einmal gern? Naja, ich war dann eben in dieser englischsprachigen Abteilung und da hat mich ein Buch angelacht. Das könnte ich im Moment nicht dringender brauchen. Set Boundaries, Find Peace. A Guide to Reclaiming Yourself von Nedra Glover Tawab. Es ist ein Buch über quasi Grenzen setzen mit gewissen Menschen, in gewissen Beziehungen, in gewissen toxischen Beziehungen. Und ich habe jetzt erst so die ersten paar Kapitel gelesen, aber ich kann mich schon sehr gut damit identifizieren. Es geht auch um dieses People-Pleasing, das ich letzte Woche angesprochen habe. Darüber, wenn es einem schwerfällt, Nein zu sagen. Und ich bin wirklich schon sehr gespannt auf das ganze Buch, auf die gesamte Lektüre. Und man kann mich im Moment treffen in der Hotelbar dieses schönen Hotels, in dem ich wohne, wie ich alleine einen Dirty Vodka Martini trinke und ein Selbsthilfebuch lese. Ist das nicht fantastisch? Mein Auftritt in Berlin ist erst heute Abend, deswegen kann ich euch darüber nichts sagen. Aber auch hier werde ich wahrscheinlich unerlaubterweise mein neues Material ausprobieren mit weiteren Änderungen. Weil in München habe ich mir gedacht, gewisse Dinge könnten ein bisschen anders sein. Und ich freue mich schon. Ich habe wieder frischen Wind in den Segeln. Ich habe mich selten so sehr auf Auftritte gefreut, wie auf meine aktuellen Auftritte. Und wenn ich an meine Premiere am 8. Oktober denke, dann tue ich das nicht mit Angstschweiß oder irgendwie so mit, oh Gott, sondern ich freue mich. Ich freue mich wirklich. Und es ist super, ich habe sogar Freunde eingeladen. Ich habe zu Leuten gesagt, bitte seht euch mich an, wie ich auf der Bühne bin. Und das habe ich noch nie gemacht. Wenn ihr Freunde von mir seid, ihr wisst, ich lade nicht zu meinen Auftritten ein. geschweige denn zur Premiere, aber von diesem neuen Programm möchte ich gerne, dass die Leute es sehen. Das ist einmal fantastisch. Gut, diese Folge von Buchingers Tagebuch war wirklich XXL. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr mir zugehört habt und zugesehen habt in der Videoversion auf YouTube. Und wir hören und sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!